Radio Prag, Nachrichten.
20.000 Lehrer nehmen am Streik teil. Kulturminister Besser gerät unter Druck. Das Abgeordnetenhaus billigt strafrechtliche Verantwortlichkeit juristischer Personen. An die 20.000 Lehrer nehmen an dem für den Mittwochmorgen angekündigten Streik teil. Dabei handelt es sich um etwa ein Fünftel der Lehrer. Zwischen 8 und 9 Uhr blieben 1600 Schulen hierzulande geschlossen. Wie eine Vertreterin der Schulgewerkschaften informierte, ist die höchste Beteiligung am Streik im Mährisch-Schlesischen Kreis und im Südmährischen Kreis. Dagegen in Prag schließen sich die Schulen eher nur symbolisch der Protestaktion an. Die Schulgewerkschaften kritisieren den Plan des Bildungsministeriums, dass die Höhe der Lehrergehälter nicht vom Bildungsgrad und von der Anzahl der Dienstjahre abgeleitet, sondern vom jeweiligen Schuldirektor bestimmt werden soll. Der tschechische Kulturminister Jiří Besser gerät immer mehr unter Druck. Besser wird vorgeworfen, seine finanzielle Beteiligung am Kauf einer Wohnung im US-Bundesstaat Florida in seiner Vermögenserklärung als Abgeordneter verschwiegen zu haben. Unter Kritik steht auch die Zusammenarbeit des Ministers mit dem wegen Korruption verurteilten Unternehmer Pavel Hrách. Die Opposition verlangte am Dienstag seinen Rücktritt. Ministerpräsident Petr Nečas hatte seinen Minister bereits am Montag öffentlich aufgefordert, die Finanzierung des Kaufs zu erklären. Er habe zur Kenntnis genommen, dass Besser wegen des Skandals sein Amt zur Verfügung gestellt habe, teilte der Regierungschef mit. Nečas will mit Besser nach dessen Rückkehr von einer Auslandsreise am Mittwochabend zusammentreffen. Das Abgeordnetenhaus hat am Dienstag erneut das Gesetz über die strafrechtliche Verantwortlichkeit juristischer Personen verabschiedet und damit das Veto des Präsidenten überstimmt. Ab 2012 können die Gerichte Geldstrafen den Unternehmen auferlegen, ihr Eigentum konfiszieren bzw. eine Firma auflösen. Die Änderung im Strafrecht soll zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens und der Korruption beitragen. Die Vorlage wurde von der Koalition und von den Sozialdemokraten unterstützt. Präsident Václav Klaus hat sein Veto gegen das Gesetz eingelegt. Nur ein konkreter Mensch und nicht eine Institution könne eine Straftat begehen, begründete er seine Entscheidung. Das Hauptthema des Besuchs, zu dem der russische Präsident Dmitri Medvedev am Mittwoch und Donnerstag in Prag erwartet wird, sind Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zwischen Tschechien und Russland. Laut dem russischen Botschafter in Prag, Sergei Kiseljow, solle ein Paket bilateraler Verträge unterzeichnet werden. Das russische Staatsoberhaupt will aber auch einige außenpolitische Themen in Prag erörtern. Dazu zählen auch die Pläne der NATO und der USA für den Aufbau eines Raketenabwehrsystems in Europa, die Moskau langfristig ablehnt. Den Prager Verkehrsbetrieben soll eine organisierte Bande Schaden wiederholt zugeführt haben, indem sie Geld beiseite geschafft habe. Dies wurde am Dienstag auf einer Pressekonferenz des Stiftungsfonds gegen Korruption bekannt gegeben. Seinem Mitglied, dem ehemaligen Direktor des Auslandsgeheimdienstes Karel Randák zufolge, stammten diese Finanzen unter anderem aus Lieferungen von Ersatzteilen und Treibstoffen und aus der überteuerten Produktion von Fahrkarten. Der Magistrat solle sich mit dem Fall befassen und eine Strafanzeige stellen, sagte Randák. Der Prager Oberbürgermeister Bohuslav Svoboda zeigte sich am Dienstag bereit, sich mit dem vom Fonds versammelten Angaben zu befassen. Zum Schluss das Wetter. Am Mittwoch ist es in Tschechien bewölkt bis bedeckt mit Schnee und Regenschauern. Die Tageshöchstwerte liegen bei 1 bis 5 Grad Celsius, in Lagen über 1000 Meter bei 1 Grad Celsius. Soweit die Meldungen mit Markéta Kachlíková.
Hallo und willkommen zur weiteren Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße ich Martina Schneiberkova. Im heutigen Tagesecho haben wir für Sie die folgenden Themen vorbereitet. Die Schädlichkeit von Asbest ist seit mehr als 80 Jahren bekannt. Vor knapp 30 Jahren wurde bestätigt, dass dieses Material zu Krebserkrankungen führt. In Tschechien mussten inzwischen mehrere Schulgebäude wegen Asbestfasern geschlossen werden. Er gehört zu den schönen alten Bahnhöfen in Prag, die immer noch genutzt werden. Der Masaryk-Bahnhof. Nun wurde seine Eingangshalle instand gesetzt. Der schnelle Stürmer begeistert nicht nur die Fans von Viktoria Pilsen, sondern alle, die der tschechischen Nationalmannschaft die Daumen drücken. Vor kurzem veröffentlichten die Medien eine Information, dass der 23-jährige Václav Bilaš zum VfL Wolfsburg wechseln wird. Seitdem gibt es Streitigkeiten zwischen dem Fußballspielerbund und der Fußballspielervermittlervereinigung um den Transfer von Václav Bilaš. Als erstem Sprinter gelang es ihm, die 100 Meter in handgestoppten 10 Sekunden zu laufen. Der heutzutage 74-jährige Armin Harry besuchte in diesem Jahr Prag. Bei dieser Gelegenheit hat mit ihm Radio Prag gesprochen. Mehr hören Sie in der Senderei heute am Mikrofon. Bleiben Sie dran. Asbest. Das war in Westdeutschland vor allem in den 80er Jahren ein großes Thema. In Tschechien ist nun erneut eine Diskussion über diese gefährlichen Mineralfasern entbrannt, wenn auch nicht mit denselben hysterischen Zügen wie in der damaligen Bundesrepublik. Denn mittlerweile wurden in einer ganzen Reihe von tschechischen Grundschulen und Kindergärten überhöhte Asbestwerte festgestellt. Fachleute verweisen auf ein allzu sorgloses Vorgehen bei der Sanierung von öffentlichen Gebäuden. Tilly Hanser hat sich informiert.
Eine ganz normale Schule irgendwo in Tschechien. Auch in den Klassenräumen hier könnten krebserregende Fasern freigesetzt sein, vorausgesetzt, es handelt sich um einen sanierten Plattenbau. Bereits seit Ende November sind 3 Schulen in Budweis vorübergehend geschlossen. Ihre Gebäude waren im Sommer saniert worden, doch es wurde dabei wohl geschlammt. In 8 Klassen sei eine Überschreitung der Grenzwerte für Mineralfasern und Asbest festgestellt worden, so Ivana Suchumelova vom Hygieneamt der südböhmischen Stadt. Ein Einzelfall ist dies aber nicht. Seit dem Sommer mussten insgesamt 7 Schulen im Land wegen Asbestfasern geschlossen werden. Allesamt Plattenbauten aus den 70er oder 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Peter Balvin ist Geschäftsführer der Firma Omnipure, die Asbestuntersuchungen durchführt und Sanierungskonzepte erstellt. In der früheren Tschechoslowakei wurde glücklicherweise nicht so viel Asbest verwendet wie in einigen westeuropäischen Staaten. Am stärksten sind gerade Schulen betroffen, in denen Glaswolleisolationen genutzt wurden, oder Kindergärten, die in den Plattenbausiedlungen entstanden sind. Dabei ist die Schädlichkeit von Asbest bereits seit den 1930er Jahren bekannt. Erst 1984 wurde aber wirklich nachgewiesen, dass dieses sehr beständige, nicht brennbare Material zu Krebserkrankungen führt. In der früheren Tschechoslowakei reagierte man sofort und verbot Asbest als Baumaterial. In Deutschland kam dieses Verbot erst Anfang der 90er Jahre. Heute taucht das Problem aber weiterhin bei Gebäudesanierungen auf. In Tschechien werde dabei häufig geschlammt, so Balvin. Die Gesetze werden nicht konsequent eingehalten. Seit 2006 enthält das Baugesetz eine Verordnung, die vorschreibt, dass bei einer Renovierung eine bautechnische Untersuchung auf Asbest durchgeführt werden muss. Das wird vernachlässigt. In den Projektpapieren tauchen dann Formulierungen auf, wie Asbest haben wir nicht gesehen. Die Folge? Der Hausherr oder die beauftragten Baufirmen führen unter Umständen Arbeiten durch, bei denen Asbestfasern freigesetzt werden. Wie häufig in ihrem Zuständigkeitsbereich geschlammt wurde, möchte nun die Schulinspektion herausbekommen. Die Behörde hat dazu in der vergangenen Woche einen Fragebogen an alle 8500 Schulen im Land verschickt. In rund 300 von ihnen wurden beim Bau sogenannte Boletitske Panele, also Boletitzer Platten, verwendet, die aus Asbest bestehen. Und die meisten der Schulen wurden auch bereits saniert. Dies ist das Ergebnis nach 2/3 des Rücklaufs. Messungen sollen nun zeigen, wie hoch in den Räumen dieser Schulen die Asbestkonzentration ist.
Till Janse war das mit einem Bericht über überhöhte Asbestwerte in mehreren tschechischen Schulen. In den Prager Bahnhöfen wurden dagegen höchstwahrscheinlich keine hohen Asbestwerte gemessen. Bahnhöfe gibt es in Prag viele und viele dieser Stationen sind wirkliche architektonische Juwelen, noch aus der Habsburger Monarchie. Leider sind die meisten von ihnen in einem extrem schlechten Zustand, so zum Beispiel der Bahnhof Vyšehrad kurz vor der Eisenbahnbrücke über die Moldau. Aber einige wurden bereits renoviert und bei anderen laufen die Arbeiten, zum Beispiel beim Hauptbahnhof und beim Masaryk-Bahnhof. Diese hat seit dem Wochenende nun eine komplett renovierte Eingangshalle. Marco Zimmermann mit Einzelheiten.
An diesem Bahnhof kommen selten Touristen an. Der Masarykovo Nádraží, also der Masaryk-Bahnhof, ist ein architektonisches Schmuckstück mitten in der Innenstadt. Dennoch ist er den meisten Prag-Besuchern weitgehend unbekannt. Dabei hat er einiges zu bieten. Er ist der älteste Bahnhof der Stadt Prag und seine gläserne Eingangshalle ist ein wunderschöner Bau. Der Architekturhistoriker Zdeněk Lukeš. Dieser Bahnhof entstand als erster der klassischen Prager Bahnhöfe. Errichtet wurde er in den Jahren 1844-45 nach einem Projekt des Ingenieurs Jan Perna. Die architektonische Ausgestaltung übernahm der Wiener Architekt Anton Jüngling. Ursprünglich waren es zwei Gebäude, die dann durch diese wunderbare gläserne Halle verbunden wurden. Genau diese Halle wurde nun rekonstruiert. Wie genau vorgegangen wurde, erklärt Zdeněk Lukeš. Man hat sich nichts Neues ausgedacht, es ist eine reine Rekonstruktion. Alle nachträglich eingefügten Elemente wurden entfernt. Es gibt hier zum Beispiel hölzerne Säulen, die das Gewölbe stützen. Die waren in einem sehr schlechten Zustand. Dort wurden alle Farbschichten entfernt. Jetzt ist die Decke wieder in dem Zustand, wie sie es in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war. Verkehrstechnisch hat der Bahnhof dagegen nicht mehr viel zu bieten. Es ist ein Kopfbahnhof, der nur wenig Gleise und Abstellmöglichkeiten bietet und zudem ungünstig zwischen den Eisenbahnhauptstrecken zum Hauptbahnhof und dem Fernbahnhof Holešovice liegt. Daher fahren von hier nur Regionalzüge ab, hauptsächlich nach Kolín, Ústí nad Labem und Chomutov. Das Bahnhofsgelände ist jedoch wesentlich größer und zum Großteil ungenutzt. Das Filetstück in der Mitte der Stadt hat schon Investoren auf den Plan gerufen, die hier bauen wollen. Peter Balička von der Investmentgesellschaft Penta. Wir sind in die Gesellschaft Masaryk Station Development eingetreten, an der wir den Mehrheitsanteil halten. Diese Gesellschaft hat 2004 einen Vertrag mit den tschechischen Bahnen über die Entwicklung des Bahnhofs und des umgebenden Geländes abgeschlossen. Laut Palička liegen bisher nur Ideen von Architekturbüros vor, also keine konkreten Pläne. Die meisten Entwürfe sehen aber die übliche Bebauung mit Hotels, Büros und einem Einkaufszentrum vor. Die Planungen könnten aber nun durcheinander geraten. Verkehrsminister Dobeš hat den Verkauf des Bahnhofsgeländes am Montag gestoppt. Der Minister wolle die Bedingungen des Vertrages aus dem Jahr 2004 prüfen. Damals wurde das Gelände zum Preis von 400 Millionen Kronen, umgerechnet ca. 16 Millionen Euro, verkauft. Allerdings mit der Bedingung, dass der Investor die Modernisierung des Bahnhofs bezahlt. Das aber ist dem Ministerium inzwischen zu wenig. Es sollen noch weitere Investitionen durch Penta finanziert werden, unter anderem ein Bahnsteig für eine geplante Schnellbahn zum Flughafen und eine Unterführung zum Busbahnhof Florenz und zum Hauptbahnhof.
Über den instand gesetzten Masaryk-Bahnhof berichtete Marco Zimmermann. Von der Eisenbahn nun zum Sport. Der tschechische Fußballmeister Viktoria Pilsen will unter das erfolgreichste Jahr seiner Vereinsgeschichte einen grünen Schlusspunkt setzen. Nach dem Titelgewinn im Mai qualifizierten sich die Westböhmen Ende August für die Champions League und können jetzt noch die nächste Runde in der Europa-Liga erreichen. Dazu genügt am Dienstagabend in Prag ein Unentschieden gegen den AC Mailand. In der Europa-Liga aber würden sie vermutlich schon ohne einen ihrer Besten antreten, Václav Bilař. Der Mittelfeldspieler liebäugelt nämlich damit, zum 1. Januar zum VfL Wolfsburg in die deutsche Bundesliga zu wechseln. Dieser mögliche Transfer aber hat in hiesigen Fußballkreisen für Wirbel gesorgt. Weshalb, das sagt Ihnen Lothar Martin.
Václav Bilař ist ein begnadeter Dribbelkünstler. Mit seinen kurzen Haken begeisterte er sowohl in der Qualifikation als auch den Gruppenspielen der Champions League und hat nicht zufällig den Beinamen tschechischer Messi erhalten. Der Marktwert und die Nachfrage nach dem 23-jährigen Spieler sind in den vergangenen Monaten enorm gestiegen, auch in Deutschland. Ende November kam dann heraus, dass Pilaš mit Hilfe seines Beraters Jiří Steskal das Angebot angenommen hat, ab Januar beim VfL Wolfsburg in der Bundesliga zu spielen. Ein Schritt, der Pilsen überhaupt nicht schmeckte. Pilaš Stammverein Radec Králové hat den nur 1,69 Meter großen Kicker zwar nur bis Saisonende an die Bierstädter ausgeliehen, doch für Viktorias Generalmanager Adolf Šádek ist die Sache klar.
Für uns ist die Situation ganz einfach. Bis zum Saisonende sollte Pilaš bei uns spielen. Wir rechnen mit ihm für die Rückrunde. Jetzt ist es nur wichtig, dass er begreift, wie alles geregelt ist. Václav hat bei uns unterschrieben und niemand hat bisher mit uns verhandelt.
Die Praxis allerdings ist komplizierter. Pilaš hat einen gültigen Vertrag bis zum 30. Juni 2013 in Radec Králové. In Pilsen spielt er nur auf Leihbasis. Deshalb haben die Ostböhmen ihm und Pilaš auch zugebilligt, mit anderen Clubs verhandeln zu können, behauptet Berater Steskal. Pilsen hat sich im Leihvertrag mit Radec Králové zwar das Optionsrecht gesichert, den Spieler im nächsten Sommer auch kaufen zu können, doch das sei jetzt in Frage gestellt, meint Steskal.
Zwischen Radec Králové und Pilsen gab es die Vereinbarung, dass die Pilsener 10 Millionen Kronen zahlen, wenn Pilaš im Sommer dort bleiben sollte. Jetzt ist es natürlich kompliziert, dass er in Pilsen unterschreibt, wenn er ein Angebot aus Wolfsburg auf dem Tisch hat.
Bei einem Wechsel nach Wolfsburg soll Radec Králové unbestätigten Meldungen zufolge zwischen 30 bis 40 Millionen Kronen, das sind 1,2 bis 1,6 Millionen Euro Ablöse, für Pilaš erhalten. Pilsen aber würde leer ausgehen, was dem Meisterclub ganz und gar nicht gefällt. Berater Steskal hat daher bereits einen Kompromiss in der Tasche.
Wolfsburg kommt sowohl Pilaš als auch Pilsen entgegen, indem die Niedersachsen angeboten haben, dass Pilaš trotz einer Verpflichtung zum 1. Januar die Frühjahrsrunde in Pilsen bestreiten kann.
Mit diesem Kompromiss ist die Affäre Pilaš aber noch nicht vom Tisch. Sowohl die World Players Union als auch die tschechische Vereinigung der Fußballspieler kritisierten, dass Pilaš nun zwei laufende Verträge habe, was gegen die Transferordnung verstoße. Steskal und Pilaš versichern inzwischen, dass mit Wolfsburg noch nichts unterschrieben sei, es nur eine mündliche Abmachung mit dem Bundesligisten gebe. So oder so herrscht also Bedarf auf Klärung, und dies soll am Donnerstag mit allen Seiten vor der Disziplinarkommission des tschechischen Fußballverbandes erfolgen.
Über Václav Pilaš und den Streit um seinen künftigen Vertrag informierte sie Lothar Martin. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Im Sportmilieu bleiben wir auch in den folgenden Minuten. Wer kennt ihn noch, den ersten Sprinter der Welt, der die 100 Meter in exakt 10 Sekunden lief? Es war der Deutsche Armin Harry, der neben seinem 10-Sekunden-Lauf 1960 in Zürich im selben Jahr auch Olympiasieger in Rom wurde. Seitdem hat man von dem einstigen Sprintgenie nicht mehr allzu viel gehört. Radio Prag aber hat den heute 74-Jährigen in diesem Jahr bei einem Besuch in Prag getroffen. Armin Harry war mit einer kleinen Gruppe deutscher Unternehmer an der Moldaustadt, um sich unter anderem erstmals ein Eishockeyspiel in Tschechien anzusehen. Sie hören eine Wiederholung aus unserer Senderei heute am Mikrofon vom Februar dieses Jahres mit und von Lothar Martin.
Heute am Mikrofon.
Herr Harry, Sie haben gesagt in den Vorgesprächen, dass Sie seit über 20 Jahren das erste Mal in Prag wieder sind. Wie geht es Ihnen eigentlich heute?
Ja, mir persönlich geht es ganz gut. Besonders gut geht es mir jetzt hier in Prag, dass ich endlich wieder die goldene Stadt erleben darf und vielleicht ein bisschen intensiver erleben darf. Das freut mich besonders, und dass ich heute Abend zum Eishockey eingeladen bin, ist wieder ein Highlight.
Sie sagen, dass Sie endlich wieder mal die goldene Stadt Prag sehen. Wann haben Sie sie das letzte Mal gesehen und welche Erinnerungen verbinden Sie mit Prag?
Erinnerungen sind sicherlich die Verbindung zu Emil Sadebek, die nie abgerissen sind, bis es eben soweit war. Das sind die ersten Erinnerungen, und dann habe ich Prag immer in allerschönster und liebenswerter Erinnerung.
Sie haben gesagt, Sie haben gute Erinnerungen an Emil Sadebek. Haben Sie ihn noch persönlich laufen sehen? Sie sind 1960 Olympiasieger in Rom geworden. Er war 8 Jahre zuvor dreifach Olympiasieger in Helsinki. Haben Sie noch gemeinsam Leichtathletik betrieben, oder haben Sie ihn dann später kennengelernt als einen
tollen Sportler und Menschen oder wie ist Kontakt zu ihm gewesen?
Ich hab ihn natürlich später kennengelernt. Er war eigentlich eine Generation vor mir und habe immer große Hochachtung vor ihm gehabt. Aber wenn man Emil kennengelernt hat als Mensch, hat sich das alles bestätigt, was man eigentlich schon vom Sportlichen her gesehen hat.
Waren Sie mit ihm befreundet?
Ja, mit dem Wort oder mit dem Ausdruck Freund muss man immer sehr vorsichtig sein. Wenn ein Mensch in seinem ganzen Leben 5 Freunde hat, dann ist er sicherlich sehr reich. Aber es war ein sehr, sehr guter Bekannter. Weil zur Freundschaft gehört natürlich ein viel häufiges Zusammensein, Zusammentreffen, Austauschen. Und das konnte ich natürlich mit Emil nicht immer. Wir haben uns da später 2 oder 3 Mal noch gesehen. Wir haben einen familiären Kontakt gehabt. Es war ein sehr, sehr, sehr guter Bekannter.
Ja, Sie sagen, Sie konnten das nicht immer, weil Sie auch in 2 verschiedenen Welten gelebt haben. Er in der Tschechoslowakei, die damals kommunistisch geführt war, und Sie in dem Freien Bundesrepublik Deutschland. Trotzdem gab es Begegnungen und wie ich gehört habe, eine sehr nette, die dann leider ein bisschen umgeschlagen ist, 1972 während der Olympischen Spiele in München. Was können Sie darüber berichten?
Ich hatte in München 1972 ich lebte damals in der Nähe von München, eine kleine Feier oder Party, wie man es auch immer nennt, eine Olympia-Party bei mir zu Hause. Damals war auch Emo Zatopek dabei, Jesse Owens dabei, Franz Josef Strauß, Manfred Schreiber und alle, die sicherlich in meinem Leben eine kleine Rolle gespielt haben. Und da ausgerechnet an diesem Abend ist dieses Attentat in München passiert und diese Situation hat auch diese Party gesprengt.
Das haben Sie dann so per Fernsehen erfahren oder Rundfunk? Oder?
Nein, ich meine, die Politiker waren alle erreichbar. Mhm. Und es war eine schreckliche Minute, als wie zum Beispiel Manfred Schreiber war Polizeipräsident und Kiesel war Oberbürgermeister und Franz Josef Strauß war ja politisch bekannt. Die mussten alle abgezogen werden und da war die Party eigentlich ober.
Und sonst, können Sie sich noch erinnern, waren Sie auch mal hier bei Zatopek in Prag oder das hat sich nie ergeben?
Doch, ich war bei Zatopek, nicht zu Hause bei ihm, sondern wir haben uns getroffen in irgendeinem Lokal, es muss hier in der Nähe gewesen sein und haben eigentlich viele Stunden miteinander verbracht, weil in dieser Zeit ging es Zatopek schon nicht mehr so gut, ja. Aber Zatopek war natürlich von der Grenze an, von der tschechischen Grenze an bis auf die andere Seite nach Polen war einfach Emil Zatopek ein weltweiter Begriff.
Also sein Name hat Ihnen ja auch geholfen dann praktisch, weil...
Ja, gut, sicherlich geholfen. Ich habe ihn von mir aus nie erwähnt, aber die Zöllner kannten ihn um Hin- und um Rückweg. Ja, und beide Male haben sie mich zuerst gefragt, ob ich Zatopek besuche. Und dann hat mich ein anderer wieder gefragt, ob ich auch Zatopek besucht habe. Ja, und das ist natürlich immer sehr schön.
Also Sie haben gemerkt, die Tschechen sind sportbegeistert oder haben Kenntnis davon, wer ein Armin Hari ist und war und wer ein Zatopek war. Und das hat man sofort miteinander in Verbindung gebracht.
Offensichtlich ja, obwohl das eigentlich zwei Generationen waren. Aber man hat es miteinander in Verbindung gebracht und das hat mich besonders für Emil sehr gefreut.
Und Sie haben ja Leichtathletik betrieben. Sie waren der beste 100-Meter-Läufer zu Ihrer Zeit. Sie haben auch den Weltrekord aufgestellt. Haben Sie auch leichtathletisch mit der damaligen Tschechoslowakei zu tun gehabt? Haben Sie Wettkämpfe bestritten hier in Prag oder gegen Tschechoslowakei? Wie war das damals?
Also ich glaube, dass wir 2 Länderkämpfe hatten. Wir hatten 3 Länderkämpfe. Einen, glaube ich, in Deutschland und 2 in der Tschechoslowakei. In Deutschland war ich, glaube ich, nicht dabei. Der war damals in Saarbrücken. Da war ich nicht dabei. Aber in der Tschechoslowakei war ich 2-mal bei Länderkämpfen Deutschland, Tschechoslowakei.
Und haben Sie da noch irgendwelche Erinnerungen an bestimmte Athleten davon?
Ach, eigentlich nicht, ja. Ein paar Athleten kenne ich aus anderen Ländern noch, da sind mir auch die Namen noch hängen geblieben. Aber aus der Tschechoslowakei kann ich mich an keinen erinnern.
Aber Sie können vielleicht bestätigen, dass früher leichtathletische Länderkämpfe, das waren Erlebnisse, weil man sich mit Sportlern begegnet hat. Während heute machen viele Athleten, da muss erstmal die Gage stimmen. Das war früher anders.
Das war früher anders. Da hat man über die Gage nicht gesprochen, sondern man hat über die Ernährung vielleicht ein bisschen gesprochen. Man hat sich gefreut, wenn die Ernährung gut gestimmt hat. Wir haben auch nicht unbedingt in einem 5-Sterne-Hotel übernachten müssen. Wir waren mit 1 Stern oder überhaupt keinem Stern auch einverstanden und zufrieden und haben trotzdem unsere Leistung gebracht. Weil die Situation, der Gedanke, Höchstleistung zu bringen, war anders als heute. Heute spielt der Kommerz und die Medien spielen eine große Rolle. Die Medizin spielt zum Beispiel auch eine große Rolle. Das gab es bei uns alles nicht.
Sie haben gesagt, Sie wollen heute sich ein Eishockeyspiel ansehen. Ist das das erste Mal, dass Sie sich ein Eishockey in Tschechien angucken? Oder?
Es ist das erste Mal in Tschechien, dass ich mir ein Eishockeyspiel anschaue. Ich bin eigentlich sehr angetan von diesem Sport, weil es ein echter Kampfsport ist. Und jeder Fußballer sollte einmal auf das Eis müssen. Ja, dann würden sie nicht mehr schreien, wenn sie nicht berührt werden und hinfallen. Ja, ich schaue mir gerne ein Eishockeyspiel an, aber es ist tatsächlich das erste Eishockeyspiel in der Tschechoslowakei.
Das Eishockeyspiel zwischen Slavia Prag und dem HC Pilsen 1929 endete übrigens mit einem 4:3-Sieg der Gastgeber nach Penaltyschießen. Doch was macht Armin Harry eigentlich heute? Hat er sich als Rentner zurückgezogen? Mitnichten. Harry kennt keinen Ruhestand, sondern ist engagiert wie eh und je.
Ich habe mich seit ein paar Jahren den Kindern verschrieben. Ich fördere jugendliche Sporttalente zwischen 4 und 12 Jahren, weil wir haben in Deutschland leider Gottes viel zu viele arme Kinder, wo die Eltern nicht mehr in der Lage sind, die Kinder zum Sport zu bringen. Und das darf nicht sein.
Luther Martin bereitete die Senderei heute am Mikrofon vor. Sie hörten eine Wiederholung des Magazins vom 15. Februar dieses Jahres. Damit ist die heutige Sendung beendet. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneiberkova.